Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich habe vor 2 Wochen eine Podcast-Folge gemacht zum aktuellen Stand der Klimafakten, also was wissen wir. Da gibt es verschiedene Forschungsinstitutionen, die ein aktuelles Papier veröffentlicht haben, um den Sachstand, den wissenschaftlichen Faktenstand zu erläutern, allgemeinverständlich. Und nicht ganz überraschend gibt das eigentlich immer Anlass dazu in den sozialen Medien, wenn man solche Informationen publik macht, dass dann verschiedenste Personen sich angesprochen fühlen, um dann mit ihrer Sichtweise und ehrlicherweise mit der falschen Sichtweise dort zu reagieren, zu kommentieren auf sehr, wie drücke ich es aus, heterogene Art und Weise. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, jetzt in der heutigen Folge mal über das Thema der Wissenschaftskommunikation zu sprechen. Schon aus meiner Blickrichtung, also jetzt nicht sehr auf einer sehr hohen Flughöhe, also was sollte man tun? Ein paar Aspekte werden wir mal diskutieren, was Empfehlungen sind des Bundesforschungsministeriums, also ehemals BMBF, jetzt BMFTR. Ein bisschen eingestreut auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die decken sich, wenn auch glücklicherweise noch abgeschwächt, mit den Erfahrungen, die andere Kolleginnen und Kollegen machen aus dem Umfeld der Forschung zur Energiewende, zur Klimaforschung, wie man dort mittlerweile doch auch angefeindet wird. Um einfach mal zu zeigen, wie sieht das eigentlich so aus, was bedeutet das und wie gehen wir da als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich mit um? Und welche Folgen hat das? Das soll Thema in der heutigen Folge sein. Ich fange mal an mit ein paar Kommentaren, die jetzt auf ein Posting gekommen sind. Also normalerweise sind das ja dann Kommentare in den sozialen Medien. Hin und wieder gibt es auch E-Mails, die mir geschrieben werden. Typische Kommentare und die sind von der inhaltlichen Ausgestaltung eigentlich immer sehr ähnlich. Sehr geehrter Professor, verbreiten Sie wieder besseren Wissens Unwahrheit. Monetäre Interessen möchte ich Ihnen nicht unterstellen, aber das etwas in der Wissenschaft völlig unschuldig ist, das widerspricht Ihrer wissenschaftlichen Denkweise. Als Wissenschaftler würden Sie das wissen. Okay, dann zweiter Kommentar. Ist das eine NGO-Professur, die ich hier habe? Ich bin ja Professor für erneuerbare Energien. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe, wie viel Geld gibt es dafür, also für das Video, was ich da mache, ne? Diese typischen Kommentare kennt man auch als Motiv, zu behaupten, dass ich dafür von irgendeiner Institution bezahlt werde, um diese vermeintlichen Unwahrheiten zu verbreiten. Also man, es ist relativ einfach, als Beamter des Landes Rheinland-Pfalz werde ich natürlich vom Land Rheinland-Pfalz alimentiert. Kriege also mein Beamten-Salär, kann man auch online nachgucken, was so ein FH-Professor oder ein Professor einer Hochschule für angewandte Wissenschaften verdient. Typische Kommentare, die man auch bekommt, was für ein Parteibuch haben Sie? Auch da wird natürlich unterstellt, dass ich der Partei Bündnis 90 der Grünen sehr nahe stehe, was natürlich jetzt die Professur einfach in der Natur liegt, dass es da thematische Überschneidungen gibt, obwohl ich jetzt kein Parteimitglied bin oder sowas. Aber das kommt natürlich auch immer automatisch, weil die Grünen, vor allem jetzt seit der Ampelregierung, natürlich immer so das Hasszielobjekt immer noch sind. Auch die klassische, also mehr oder weniger kreative Beleidigung wie Vollidiot muss man auch mit umgehen. Ne? Welche Art von Professur haben Sie inne? Ich vermute mal, Sie haben so eine Professur aus grün-rot-schwarzem BlackRock-Studium bei Herrn Merz und Herrn Klingbeil absolviert. Auch sehr interessante Art und Weise. Oder eine Mail. Hallo Herr Tehesen, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass der Klimaterror beendet wird, CO2-Preis abschaffen, kein Geld für Klimaschutzverbrenner und Ölheizung zulassen, die Energiewende beenden. Unsere Industrie wird von den Klimaterroristen kaputt gemacht. Mit freundlichen Grüßen. Wenigstens eine sachliche Mail. Also das sind Kommentare und also nur ein Teil dessen, was jetzt ankommt. Die sind, ich will mal sagen, da muss man drüber stehen. Das weiß man auch. Das ist auch schon seit Anbeginn des Internets so. Die goldene Regel, never feed the trolls. Ne? Also dass man solchen Kommentatorinnen und wahrscheinlich hauptsächlich Kommentatoren kein Futter geben sollen, indem man da reagiert. Aber das ist gar nicht so einfach, dort einen vernünftigen Weg zu finden, wie man kommuniziert. Denn tatsächlich, und das hat das Bundesforschungsministerium gesagt, die Wissenschaft soll auch oder hat ein Ziel, nämlich in die Allgemeinheit zu kommunizieren. Wir werden ja nun mal über Steuergelder finanziert, dann gehört es natürlich auch zum Job dazu, nicht nur in seiner Blase, in seinem Elfenbeinturm an der Universität oder der Hochschule zu bleiben und dort nur mit Fachkolleginnen und Kollegen zu diskutieren, sondern dass man natürlich auch in die Gesellschaft kommuniziert, natürlich in einer anderen Sprache, denn die Wissenschaftssprache hat natürlich ein ganz anderes Vokabular. Das muss sie auch haben, wenn man dort auf fachlicher Ebene sehr tief in Themenfeldern diskutiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Diskussion in der Gesellschaft. Da fehlt natürlich in der Regel das ganze Wissen, was man als Fachexperte, Fachexpertin hat. Was ja auch ganz normal ist, auch ganz gar nicht schlimm. Es ist tatsächlich eine Herausforderung als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, auch seine Sprache so anzupassen, dass es allgemeinverständlich ist. Denn es ist gar nicht so einfach, rauszukommen aus seinem Fachvokabular und es dann auch Dinge also so zu erklären, dass sie nicht die Komplexität haben, ohne aber einen Informationsverlust zu haben, was natürlich nicht geht. Aber das ist eine klare Aufgabe der Wissenschaft. Wir haben das gesehen in der Corona-Zeit. Ich glaube, das war so eine große Büchse der Pandora, dass dort sich einiges entzweit gespalten hat in der Gesellschaft, was die Kommunikation angeht. Auch die wissenschaftlichen Fakten, die zu dem Zeitpunkt einfach, weil es doch neuartig war, diese Krankheit, der Verlauf, die Wege, wie man sich anstecken kann, wie die Infektion verbreitet wird. Das war am Anfang alles nicht so klar. Das hat man sehr schnell verstanden, aber das hat dann dazu geführt, auch mit den Maßnahmen, die dann global umgesetzt wurden zum Schutze der Bevölkerung, folgen dann der gefährdeten Bevölkerung, dass das natürlich zu großem Unmut geführt und immer noch führt. Also wer da mal so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, das haben viele Menschen immer noch nicht hinter sich gelassen und können in die Zukunft blicken, sondern blicken immer noch auf dieses stark einschneidende Ereignis zurück. Aber dennoch, es ist wichtig, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber kommunizieren sollen. Und das ist ja auch dieser Rahmen dieses Podcasts, den ich jetzt seit gut 3,5 Jahren mache. Das ist ein Format, das ist natürlich sehr ähnlich, wie man das aus dem Fernsehen kennt, mit Wissenschaftssendungen, die es ja auch schon eigentlich seit Beginn des Fernsehens gibt. Dort sehr unidirektional. Früher gab es halt dann keine Möglichkeit, dort in den Austausch zu treten mit der Person, die dann was erzählt hat. Man kann, in der Zeitung, was steht, konnte man früher Leserbriefe schreiben, die wurden dann aber redaktionell nochmal geprüft. Das heißt, da ist auch bei weitem natürlich nicht alles veröffentlicht worden. Das ist heute halt in den sozialen Medien komplett anders, weil die Medien einfach weitestgehend ungefiltert diese Informationen verbreiten und, kommen wir gleich noch zu, tatsächlich auch verstärken. Also das muss man, das ist auch evident, dass das beobachtet man. Die Algorithmen funktionieren bei den großen sozialen Medienplattformen, ob das jetzt TikTok, Instagram, also alles, was zum Meta-Konzern gehört, ob das jetzt bei X ist, das triggert einfach den Algorithmus und verstärkt es, weil solche emotionalen Äußerungen einfach eine größere Reichweite erzeugen. Klammer auf, dann für die Unternehmen auch werberelevanter sind, weil man dort natürlich dann, wenn man viele Views hat, auch entsprechende das monetarisieren kann. Darum geht es den Unternehmen natürlich primär. Damit muss man umgehen. Aber dennoch ist es wichtig, dass auch die Wissenschaft kommuniziert auf diesen Plattformen. Auch LinkedIn gehört ja zum Microsoft-Konzern als Business-Plattform. Auch das hat sich so ein bisschen, nur ein bisschen eigentlich, stimmt eigentlich gar nicht, aber doch auch eher in Richtung so ein, kann man es als Facebook oder Business Facebook nennen, also wirklich ein soziales Medium. Es ist nicht mehr dieser Austausch innerhalb von Wirtschaftssektoren, sondern da wird auch sehr viel Polemik gemacht. Also das allerdings anders als in den anderen sozialen Medien mit in der Regel mit Klarnamen. Auch da sind viele unterwegs, die nicht mit Klarnamen oder mit ihren echten Namen unterwegs sind. Weiteres Problem kommen wir auch gleich noch zu, sind natürlich Bots, also automatisierte Computersysteme, die vorgeben, ein Mensch zu sein, und die KI-Systeme, also die auf Large Language Models wie ChatGPT basieren, haben natürlich ja übrigens dafür getan, dass man dort sehr schnell sehr schwierigen, teilweise schwierigen Content kreieren kann. Also, es ist unsere Aufgabe, in der Wissenschaft auch in die Gesellschaft zu kommunizieren. Und dieser Podcast ist ein Weg, sowohl Audio, Spotify, Apple Music, Amazon Music und alle anderen Podcast-Plattformen. Und dann auf der anderen Seite natürlich YouTube, was ich also seit einigen Wochen mache, um es dort dann auch in Verbindung mit Video zu kommunizieren. Anderer Weg, gleicher Content, aber tatsächlich auch eine etwas andere Zielgruppe, die sich das anguckt, um Dinge zu erklären, zu erläutern, wie sie sind. Ja, also es gibt einfach Fakten zum Klimawandel. Also ein großer Aufreger bei den Klickzahlen jetzt der letzten Wochen war diese Information der Webseite zu den Klimafakten. Und da hatte ich dann gesagt, und da machen wir einen kleinen Exkurs an dieser Stelle nochmal, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, dann muss die Temperatur steigen. So, da haben mir sehr viele Menschen erklärt, ja, das ist ja, ne, Kausalität und Korrelation haben nichts miteinander zu tun. So was Triviales müsste ich doch als Wissenschaftler und Physiker wissen. Ja, sicher weiß ich das. Klar, Grundlagen-Physikstudium. Dazu glauben, ich wüsste sowas nicht, boah, also dann wäre ich, glaube ich, kein Professor geworden und hätte auch meine Promotion nicht abgeschlossen. Selbst mein Studium hätte man mit so einem Fehlwissen nicht abschließen können, auch wenn es jetzt keine Prüfungsfrage war. Aber da muss ich sagen, also das ist der klassische Vorwurf, der auch ein typisches Muster ist, ne? Also das Diskreditieren des Experten, indem man sich so einen Punkt herauspickt, eine sogenannte Cherry-Picking, um dann zu sagen, ja, er hat ja gar keine Ahnung. Das macht er falsch oder vermeintlich falsch. Dann ist alles andere auch falsch, der hat gar keine Ahnung. So ist es natürlich nicht. Also vielleicht nur kurz, um das zu erläutern. Diese Aussage, die ich getroffen habe, also die stimmt. Wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt, muss die Temperatur steigen. Was jetzt in dem Kurzvideo, auch das muss man natürlich beachten, dass solche, ich sage mal, maximalen 60-Sekunden-Videos, die man dann bei Instagram oder bei TikTok oder als YouTube-Short-Video hochladen kann, natürlich immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen können eines sehr komplexen Sachverhalts. Ist natürlich klar. Und das verleitet natürlich auch zu sagen, ja gut, auf diesen einen Aspekt, der jetzt in dem Kurzvideo erwähnt wird, da greife ich mal einen anderen Aspekt raus, der thematisch passt, und den kommentiere ich dann. Klar, dagegen kann man sich auch nicht wehren. Da braucht man mehr Zeit, um das zu erläutern. Also zumindest mal so eine Podcast-Folge, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie ich das hier in meiner Podcast-Reihe mache. Es gibt auch umfangreichere Wissenschaftspodcasts von Kolleginnen, von Kollegen, von Wissenschaftsredaktionen, verschiedenen Medienhäuser. Also da kann man sich mehr Zeit geben. Wenn man es allumfassend machen will, dann lade ich jeden ein, mal in die Vorlesung zu kommen. Die sind ja öffentlich, also da kann sich jeder reinsetzen. Gerne zu mir oder an eine andere Universität oder Hochschule. Da brauchen wir aber mehr Zeit, um jetzt das ganze Thema Klimaforschung vollständig zu erklären. Da braucht man sogar ein ganzes Studium für. Das geht nicht in 90 Minuten Fernsehsendung, 45 Minuten Fernsehsendung oder 30 Minuten Podcast oder schon gar nicht 60 Sekunden Video. Das ist halt das Dilemma, in dem man steckt. Also, was ich jetzt sagen, nochmal kurz als Hinweis zu dieser Kohlendioxid- und Temperaturkorrelation. Was man in der Vergangenheit sieht, ist, oder nicht nur sieht, sondern auch messen kann und nachweisen kann, ist, dass die CO2-Konzentration dem Temperaturanstieg hinterhergelaufen ist. Und das verleitet zu dem falschen Rückschluss, das muss immer so sein, dass erst die Temperatur steigt und dann die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre, und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Aber die beiden Elemente beeinflussen sich gegenseitig. Also, was ist passiert in den vergangenen Jahrtausenden? Es gab dann durch verschiedenste Effekte, die, also auch wissenschaftlich sehr genau beschrieben sind. Also wir haben ungefähr alle 100.000 Jahre treten Warmzeiten auf. Das sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Das hat dann was damit zu tun, wie die Erde sich um die Sonne dreht. Ich will da gar nicht im Detail erklären. Link packe ich gerne nochmal in die Shownotes, wer da nochmal nachlesen will. Die Helmholtz-Gesellschaft hat da auf ihrer Dialogplattform ein paar, also das nochmal zusammengestellt. Also das führt dazu, ne, dadurch, dass die Erde sich um die Sonne dreht, aber das, auch da haben wir dann durch die Kippung der Erdachse und so weiter, gibt es dann alle 100.000 Jahre Warmphasen. So, dann schmilzt das Eis. Die Temperatur steigt gleich an. Das führt dazu, dass, wenn die Ozeane leicht wärmer werden, weniger Kohlendioxid in den Ozeanen gelöst werden kann. Das heißt also, Kohlendioxid entweicht in die Atmosphäre, und dieses Entweichen des Kohlendioxids führt dann zu einer Verstärkung der Temperaturerhöhung. Das heißt, dann haben wir so einen aufschaukelnden Effekt. Die Ozeane werden wärmer, dann haben wir mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre, dann steigt die Temperatur, dann können die Ozeane noch weniger CO2 aufnehmen, es schmilzt mehr Eis, es schmilzt meinetwegen dann später auch noch der Permafrostboden, was auch alles passieren kann. Aber wir haben dann also quasi ein Hochlaufen von beiden, Temperatur und CO2, und man sieht halt in der Vergangenheit vor allen Dingen, dass die Kohlendioxidkonzentration der Temperaturerhöhung nachläuft, obwohl die sich gegenseitig verstärkt haben. Also alleine ein Effekt reicht nicht aus, um die Temperaturerhöhung zu erklären. Das Kohlendioxid in der Atmosphäre führt dann dazu, dass es wie so eine Wärmeschicht in der oberen Atmosphäre sich sammelt und dann die Wärmestrahlung von unten aufgefangen wird und wieder zurückgestrahlt wird. Und dadurch haben wir so einen sich selbst verstärkenden Effekt. Das sind so Kipppunkte, auch vor denen stehen wir. Das, was heute passiert, also heute heißt seit in den letzten 150, 170 Jahren, seit Beginn der industriellen Revolution, ist, dass wir als Menschen durch die Verbrennung von fossilen Treibstoffen, Kohle, Öl und Gas, deutlich mehr CO2 in die Atmosphäre geben, als von dem Ökosystem aufgenommen werden kann. Und jetzt passiert Folgendes: Jetzt geht erst die CO2-Konzentration hoch und die Temperatur läuft jetzt nach. Das muss genau so passieren. Das ist in Anführungszeichen nur Physik. So, und da haben sich, wie gesagt, einige Leute drüber aufgeregt. Kleiner Exkurs. Da sind wir direkt beim nächsten Thema. Wie erklärt man das jetzt in den Kommentaren? Also, ne, dann sind die Leute, die vielleicht auch stolz drauf sind, dass sie Dinge verstanden haben oder mal gehört haben, im Fernsehen gesehen haben und mir das jetzt erklären wollen. Also ganz ehrlich, ich bin da wirklich dankbar und freue mich auch, vor allem wenn es sachlich konstruktive Kommentare sind, die meisten, wenn man sich das dann nochmal anguckt, wenn man mal die sozialen Profile sich so ein bisschen durchklickt, stellt man fest, naja, also die haben auch andere Sichtweisen, die nicht von der Mehrheit gedeckt werden. Also es ist tatsächlich so, wie reagiert man drauf? Was ist die Chance, welche Chancen haben wir, um dort sachlich zu antworten? Ich meine, die sozialen Medien leben ja gerade davon, dass man den Austausch hat. Das ist auf der einen Seite sicherlich eine Demokratisierung der Kommunikation. Und solche Effekte gab es immer. Ne? Also angefangen, ich sag mal, mit dem Buchdruck. Da gab es dann auch Wege, wie man dann, vor allem war das dann im 17. Jahrhundert, während des 30-jährigen Krieges, also wirklich Propaganda gemacht hat. Jetzt will ich sagen, dass so Social-Media-Kommentare Propaganda sind, aber da ging das auch, da hat sich die Kommunikation auf eine breitere Bevölkerungsgruppe ausgeweitet. Mit Zeitungen, die wurden ja dann auch zensiert im 18., im 19. Jahrhundert, weil dann die Regierung gesagt haben, also ne, diese Kommunikation in der Art und Weise wollen wir nicht mit Versammlungsverboten und so weiter. Das gab es ja eigentlich, also zieht es immer durch die Menschheitsgeschichte durch. Und jetzt haben wir halt den Status dieser sozialen Medien mit einer völligen Freiheit der Meinungsäußerung, wobei man da unterscheiden muss, ist, was ist noch Meinung, was ist schon eine Beleidigung? Denn auch da muss man sich das klar machen, diese Meinung gab es oder waren immer da. Jetzt kann man sie nur so kommunizieren, dass es nicht nur den Stammtisch, den vielbeschworenen Stammtisch, erreicht, wie das vielleicht in der Vergangenheit typisch war, sondern man sitzt zu Hause und erreicht theoretisch die ganze Welt mit seinen Kommentaren und seinen Äußerungen. Und findet dann natürlich Zuspruch am Stammtisch, bleibt am Stammtisch, und im Nachbardorf, der Stammtisch kriegt da nichts von mit oder wenig von mit. Also auch da muss man sagen, hat sich die Kommunikation geändert. Sicherlich auf der einen Seite demokratisiert, weil einfach wir haben eine freie Meinungsäußerung. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, beleidigen geht halt trotzdem nicht. Also, nee, das manchmal fragt man sich bei solchen Kommentaren, würden die Leute auch, wenn die Angesicht zu Angesicht vor mir stehen oder vor so einem Wissenschaftler stehen, dem das so ins Gesicht sagen? Ich wollte mal sagen, nee. Ist mir zumindest persönlich noch nicht passiert. Auch da gibt es sicherlich Leute, die so weit in ihrer Aggression fortgeschritten sind, die sagen, oh, das ist aber ein ganz, ganz komischer Typ, dem sage ich, geige ich jetzt mal meine Meinung. Ach, solange das sachlich ist und nicht beleidigend, muss man auch damit umgehen. Also ich kann da auch mit umgehen, aber es ist schon auch herausfordernd, muss man auch ganz klar sagen. Die Kommunikation darf aber nicht beleidigend sein oder justiziabel, das heißt also irgendwelche Äußerungen, die, ich sage mal, Verharmlosung des Holocausts, wobei das jetzt mit dem Klimawandel nichts zu tun hat. Auch da gibt es Leute, die da irgendwelche Verbindungen finden oder vermeintlich finden wollen. Sowas geht einfach nicht. Das heißt, die freie Meinung, und das ist ja das, was vorhin jetzt von der US-Administration so ein bisschen unterstützt wird, ist, jeder darf alles sagen und wenn da was nicht geäußert werden kann, dann wird das unterdrückt. Das stimmt ja so nicht. Also in europäischen Staaten gibt es eine freie Meinungsäußerung und dieses Recht ist auch ein sehr, sehr hohes Gut und auch ein wichtiges Gut. In anderen Ländern, also ne, Beispiel China, da gibt es sowas nicht. Da herrscht immer noch eine Zensur. Das haben wir nicht. Dennoch hat man, haben manche Leute das Gefühl, oh Gott, ich darf nicht alles sagen. Das ist so erstmal nicht. Die sozialen Medien sind halt, wie sie sind. Dort kann ich die Meinung äußern, aber sie sollte halt angemessen sein. Also, ne, jeder hat eine, hoffentlich eine vernünftige Kinderstube genossen und kann vernünftig, sachlich Kritik üben. Das ist ja auch vollkommen normal. Aber wenn es beleidigend wird, muss man sagen, naja, naja. Also das ist dann schon schwierig. So, jetzt zurück zu der Frage, wie geht man jetzt mit solchen Kommentaren um? Da muss man tatsächlich abwägen. Da gibt es natürlich auch dann von Kommunikationswissenschaftlern entsprechende Hinweise, die an uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch herangetragen werden. Wie geht man damit um? Also tatsächlich, und so gehe ich da auch ein bisschen mit um. Man muss erstmal im Hinterkopf behalten, das vielleicht noch als kleiner Seiteneinschub. Die meisten Menschen äußern sich gar nicht. Also man hat immer so diese, ich finde den Begriff an der Stelle eigentlich nicht gut, die schweigende Mehrheit. Aber es gibt halt genug Menschen, die hören sich das an, machen sich ihre eigenen Gedanken, aber müssen das jetzt nicht nach groß nach außen kommunizieren und halten sich vielleicht mit Freunden, Verwandten, Bekannten darüber, was sie da gehört haben im Podcast, auch irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Ganz normale Kommunikation und halten sich dann auf der Arbeit, Kaffeemaschine, Mittagessen. Ich habe da dies und das gehört. So und so sieht es aus. Das ist, glaube ich, immer noch der überwiegende Teil. Das sind, ja, ich glaube, rund 90% der Leute äußern sich gar nicht. So, dann gibt es die, die dann zumindest so ein Like geben oder halt, ne, bei YouTube gibt es einen Daumen rauf, Daumen runter, den man geben kann. Das ist schon so die erste anonyme Interaktion. Das heißt, man sieht da auch nicht, wer das gemacht hat. Meistens sind die Kommentatorinnen und Kommentatoren ja auch neutral. Nicht neutral, sondern anonym, man sieht ja gar nicht, wer dahinter steckt. Das, ja, damit kann man umgehen, dass, wenn Leuten das nicht gefällt, macht man sich so seine Gedanken. Und dann die nächste Stufe ist ja, wie ich das kommentieren. Da hat man auch beide Seiten. Also, es gibt auch, das nicht falsch verstehen, kommt jetzt relativ spät hier in der Folge, ausreichend Menschen, die auch positive Kommentare hinterlassen, die sich bedanken, die vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen. Das ist wirklich schön, das macht Spaß, wenn man dann sieht, aha, das Feedback kommt an oder die Information kommt an. Da gibt man wirklich auch gerne Feedback. Klar, wenn man gelobt wird oder dann positive Rückmeldung bekommt, streichelt das so ein bisschen die Seele und zeigt auch eine gewisse Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Ansonsten, und das hängt auch tatsächlich so ein bisschen vom Medium ab, ganz problematisch erfahre ich das persönlich bei TikTok. Da sind sehr viele Menschen unterwegs, Schrägstrich Bots, die sehr interessante Ansichten haben und die dann auch sehr lautstark kommunizieren, die einfach faktisch falsch sind. Ne? Also die den Klimawandel leugnen, die ja die Physik ignorieren, ne, will ich mal sagen. Darauf kann man es, glaube ich, zurückführen. Die auch sonst sehr interessante Ansichten haben, wo interessant in Anführungszeichen zu setzen ist. Da ist die Frage, wie reagiert man da? Da gibt es auch so ein paar Hinweise. Normalerweise, und das ist auch so meine Erfahrung jetzt seit 40, 35 Jahren Internet, die ich jetzt nutze, habe ich vorhin schon gesagt, never feed the trolls. Also normalerweise ist es so, man reagiert auf polemische Kommentare eigentlich nicht. Denn in den allermeisten Fällen ist es so, man erreicht diese Menschen normalerweise auch nicht. Also man muss immer gucken, wie zielführend ist es zu kommentieren. Was ich immer mache oder normalerweise mache, ist, dass ich dann komplette Falschaussagen nochmal einmal richtig stelle. Das ist auch so der typische Weg, wie man kommunizieren sollte, dass man das mal einmal sachlich natürlich, ne, auch da gibt es Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die dann sehr schnell auch ins Polemische wechseln, da, ich will nicht sagen beschimpfen, aber dann doch so von oben herab. Das ist schwierig. Ne, also man sollte immer freundlich bleiben. Ich hoffe, das tue ich auch. Man sollte auch, und das gehört da zur Wissenschaft, immer transparent bleiben. Das heißt, wenn man eine Aussage trifft, die nochmal mit einer wissenschaftlichen Quelle belegen, aber auch da muss man aufpassen, eine wissenschaftliche Quelle ist jetzt nicht für jedermann oder jeder Frau. Der Aufwand ist recht groß, also vor allem, wenn man da so Trigger-Themen hat. Bei mir ist das halt eine Energiewende oder Kosten für die Energiewende. Kernenergie ist auch ein sehr interessantes Triggerthema. Da kommen auch sehr viele Kommentare unter Klimawandel. Das sind so die Klassiker. Da wird mir gerne mal die Welt erklärt. Und da, jetzt bin ich auch keiner, der sagt, ich kommentiere jetzt da alles. Das gehört jetzt zu so einer Kommunikationskultur auch dazu. Das können gerne andere machen. Ja, krass falsche Aussagen korrigiere ich. Tatsächlich, auch das gehört zu diesem Geschäft dazu, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist. Man muss halt dann auch mal Kommentare löschen oder diese Person blockieren. Da heißt es auch gerne so, oh, Zensur, Zensur. Da muss ich sagen, na, so kann man es nicht sehen. Denn mit so einer Person würde ich auch im wirklichen Leben nicht sprechen. Also, was macht man, wenn man auf der Straße jemanden trifft, der einen beleidigt? Also, man sollte ihm jetzt nicht in die Fresse hauen, ne? Das gehört sich auch nicht. Aber dann spricht man mit so einer Person nicht. Also man sucht sich ja seinen Counterpart aus, mit wem möchte ich sprechen? Und wenn der Gegenüber unfreundlich ist, dann spreche ich nicht mit dem. Fertig. So, und das Gleiche geht im Internet auch so. Das ist ja keine Zensur. Und wenn diese Person beleidigend ist, dann mach die Tür zu. Dann sage ich, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Das hat nichts mit Zensur zu tun, denn die Meinung selber bleibt ja erhalten. Also diese Person kann sich an anderen Stellen äußern. Ich sage nur, mit mir sprichst du so nicht. Und die sozialen Medien erlauben das ja, die Plattform. Das hat, wie gesagt, nichts mit Zensur. Das ist ein schwieriges Feld. Also auch da muss man muss da auch einiges aushalten. Aber wenn es sehr krass ist, das passiert bei mir zum Glück sehr selten, ist das eine Sache, das muss man dann einfach. Dem muss man einfach nachgehen. Das kennen die anderen Wissenschaftler, Wissenschaftler, die eine viel größere Reichweite haben. Ich bin jetzt ja auch kein Top Wissenschaftsinfluencer, weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist. Aber die großen, in Anführungszeichen großen der Zunft, also ne, der Kollege Drosten natürlich allen voran während der Corona-Pandemie, auch Harald Lesch, der jetzt primär im Fernsehen unterwegs ist, aber auch da dann über sozialen Medien gerne angefeindet wird. Volker Quaschning, der im Bereich der Energiewende natürlich bundesweit unterwegs ist. Stefan Ramsdorf, der als Klimaforscher vom Potsdam Institut für Klimaforschung da auch massiv angefeindet wird. Das ist schon hart. Man braucht ein dickes Fell. Das muss man aushalten können. Das gehört einfach zur Kommunikation dazu. Ist aber dann irgendwann hat es auch mal seine Grenzen. Da muss man dann halt auch den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auch mal zugutehalten. Also komplett alles erdulden muss man auch nicht. Das gehört sich einfach nicht so. Jetzt wäre die Alternative zu sagen, ja gut, dann zieht euch da zurück, wenn euch das stört, dann lasst es doch. Das ist halt auch der falsche Weg. Denn ich glaube, und das weiß man auch aus der Kommunikationsforschung, der überwiegende Teil der Leute nimmt diese Informationen halt auf, gerne auf, denkt darüber nach, reagiert halt nicht in den sozialen Medien, weil es nicht deren Art und Weise ist zu kommunizieren, sondern sprechen das vielleicht in der Familie, im Freundeskreis, im Arbeitsumfeld vielleicht an, haben sicherlich auch eine andere Meinung dazu und sagen, oh, das habe ich aber mal anders gehört, finde ich aber komisch, aber reagieren nicht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist vielleicht der überwiegende Teil. Deswegen muss man auch da aufpassen, wenn man jetzt diese ganzen Negativkommentare zu diesen Trigger-Themen sieht, nicht zu denken, oh Gott, ich bin ja in Minderheit mit meiner Meinung, sondern da sind halt Menschen, die fühlen sich dann angesprochen und glauben, sie müssten darauf jetzt mit ihrem Pseudowissen reagieren. Da ja, kommuniziere ich, versuche ich dann mit den Kommentaren, da reicht das Kommentarfeld nicht aus, da eine längerfristige Diskussion anzufangen. Dazu ist es dann doch das falsche Medium. Man kann kurz, klar, sachlich Dinge richtigstellen, auch das Kommentarfeld, also ob das jetzt bei TikTok oder bei Instagram ist, ist ja auch nicht sonderlich lang. Da kann ich ja gar nicht großartig Informationen verteilen. TikTok verhindert zum Beispiel auch, dass man Links integriert zu weiterführenden Informationen, weil TikTok natürlich will, dass man in dieser TikTok-Welt bleibt. Sobald man rausgeht, ist man nicht mehr in der TikTok-App, dann verdienen die kein Geld. Also die Unternehmen haben ja ein Interesse daran, die Leute in dieser Social-Media-Blase zu halten. Also das muss man einfach berücksichtigen, dass wenn seine Meinung, also die persönliche Meinung von jemandem, der jetzt diese Information aufnimmt, das Video anguckt, den Podcast hört, feststellt, die sind ja alle irgendwie komplett anderer Meinung, bin ich da irgendwie falsch gewickelt, habe ich da irgendwas nicht verstanden? Nee, so ist es nicht. Ich meine, es gibt auf der anderen Seite auch, und auch das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die natürlich mit Informationen hausieren gehen, die einfach faktisch falsch sind, aus unterschiedlichsten Gründen, aber die agieren dann nicht mehr nach wissenschaftlichen Standards. Also wenn es einen Wissenschaftler gibt, der den Klimawandel in Frage stellt und sagt, der ist nicht menschgemacht, das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Also so eine Äußerung als jemand, der aus der Wissenschaft kommt, und zwar aus der Fachdisziplin, ganz, ganz schwierig. Also auch da, aber man findet immer jemanden, der einem das erzählt. Ne, es wird ja auch genug erzählt, Verbrennung von Kohle, Öl und Gas wäre nicht schlimm. Doch, ist es. Macht Klimawandel, muss Klimawandel machen. Thema, was wir vorher hatten. Ja, also das sind Punkte, die man berücksichtigen muss, wenn man halt in den sozialen Medien unterwegs ist. Der Rückzug wäre der falsche Weg, dann, das, ich weiß nicht, ob das ein Einknicken ist, aber das ist eine Sache. Also wir sind aufgefordert als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur das Fachpublikum zu adressieren, sondern auch in die Gesellschaft. Jetzt kann man jetzt noch die nächste Stufe, und tatsächlich habe ich die jetzt, weiß nicht, ob das jetzt eine positiv ist, erreichen. Was dann noch passiert ist, wenn man dann so einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, dass dann noch so Fake-Profile entstehen, ist mir jetzt auch einmal passiert auf Instagram, dass da irgendwann so ein chinesischer Account, der mein Profilbild, Profilnamen und auch meine Bio kopiert hat und dann den Benutzernamen so geändert hat, dass er so sehr, sehr ähnlich zu meinem Instagram-Benutzernamen war und der dann wild Followern von mir auf Instagram per Direktnachricht irgendwelche Krypto-Investments verkaufen wollte. Das sah so aus, als ob ich als Professor jetzt dieser Person sage: Pass mal auf, ich habe ein richtig geiles Krypto-Invest. Investier da mal, da machst du richtig Kohle. Totaler Quatsch, will ich niemals machen, keine Ahnung von. Aber das wirkt so und da reagieren Leute. Und wenn von 1000 Leuten einer reagiert, auf die Webseite klickt und da irgendwie irgendwas investiert, hat es sich schon gelohnt, sind halt in der Regel dann auch oder häufig dann auch Bots. Also ist es bei mir nur einmal passiert, hat aber tatsächlich auch 2 Wochen gedauert, bis dieser Account dann verschwunden ist, trotz Meldung. Ja, die erste Meldung, da hieß es dann von Meta, ne, dem Mutterkonzern von Instagram, zu dem ja dann auch Facebook und WhatsApp gehört. Ja, der Account ist nicht justiziabel, verstößt nicht gegen die Nutzungsbedingungen. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt, weil dann auch andere, die dann angeschrieben worden sind, diesen Account gemeldet haben als Fake-Account, denn das ist eigentlich nicht zulässig. Also, auch das ist so die letzte Stufe, dass dann da Betrügereien anfangen. Ich weiß nicht, ob das dann ein Pseudo-Ritterschlag ist. Macht bei mir ist jetzt einmal passiert, aber das gibt es ganz viel. Das ist bei Kolleginnen und Kollegen, von denen mit einer großen Reichweite unterwegs sind, gibt es ganz viele. Und auch dem wird man nicht Herr, weil diese Social-Media-Plattformen gar kein wirtschaftliches Interesse daran haben, diese Fake-Accounts zu verhindern oder schnell wieder zu löschen, obwohl das technisch kein so riesengroßes Problem sein dürfte. Das zu erkennen, automatisiert, also vor allem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnte man das sehr schnell erkennen, wie diese Accounts agieren. Das scheint aber nicht im Interesse dieser Social Media Accounts zu sein. Also, fassen wir mal zusammen. Eine etwas, naja, persönliche Folge will ich gar nicht sagen, aber mal eine Folge. Wie funktioniert das eigentlich mit dieser Wissenschaftskommunikation? Da, ich mache da weiter. Keine Frage. Dazu macht es auch zu viel Spaß, über diese Themen zu diskutieren, auch von außen Input zu bekommen, das aufzunehmen. Christian Kammler und ich haben in der Vergangenheit auch immer mal wieder Kommentare aufgenommen und die dann mal diskutiert, dann eine eigene Folge zugemacht. Das macht riesig Spaß, weil das ja dann doch sehr unidirektional ist. Ich sitze hier in meinem Büro und dann erzähle ich hier in die große, weite Welt Dinge und dann hören die Leute sich das an. Also von daher, das machen wir sehr gerne, das ist ganz schön. Alle, die sagen, boah, jetzt soll er mal nicht so rumheulen, der feine Professor, wird doch gut bezahlt und das gehört nun mal dazu. Ja, vollkommen richtig. Ich nehme die Kommentare auch gerne an. Aber zwei Grundregeln: gute Kinderstube, haltet euch an die Kommunikationsregeln und erzählt mir nichts, was wieder die Physik ist. Also kriege ich mal die Krise, wenn mir Leute die Physik erklären. Also von daher, so sieht's aus. Letzter Fun Fact: oder die Videos, die Kurzvideos mit der größten Reichweite auf TikTok und Instagram waren nicht Kernenergie, Energiewende, Klimawandel, sondern Teaser-Videos, also so 60 Sekunden Ankündigungsvideos für meine Late-Night-Lectures, die ich dann bei Twitch, ne, diesem, ich sag mal, Streaming-Dienst primär für Gaming, die ich da angekündigt habe, weil ich dort vor einigen Wochen abends, viermal abends von 9 bis 11, 2 Stunden lang Vorlesungen zur Thermodynamik gemacht habe. Das sind die 4 Videos mit den meisten Klicks und den meisten Likes. Also, und jetzt erklär mir noch mal einer die sozialen Medien, wie das sein kann. Finde ich gut. Die kommen auch irgendwann wieder, keine Sorge. Von daher sind wir am Ende dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen, Zuhören. Freue mich über positive Kommentare, freue mich auch über die kritischen Kommentare, was anders, besser, schlechter laufen sollte. Das nehme ich gerne auf und will da ja auch mich ein bisschen anpassen, weiterentwickeln. Also von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal.